Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in einer Bar. 7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.
Na, Markus!
René, wie schön, dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Und ich habe mich gerade so auf dem Weg hierhin, habe ich mich daran erinnert, jetzt bald, wenn es wieder losgeht, können wir endlich wieder, oder nein, nicht wir, aber ich endlich wieder Schülergruppen im Landtag begrüßen, beziehungsweise auch, bald ist wieder Wahlkampf, dann gibt es wieder Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern und da ist immer ein Kollege von der Linken bei. Und da habe ich so auf dem Weg dran denken müssen, früher oder später kommt man immer auf das Thema Kriege und dann kommt man immer ganz schnell darauf, auf das Thema Gewalt ist für gar nichts gut und Kriege dürfen gar nicht sein. Was glaubst du, Markus, gibt es nicht vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Rechtfertigung für Gewalt, wo Gewalt ganz okay ist?
Ganz okay. Huiuiuiui.
Ja, ich frage extra so, weil ich komme gleich noch drauf zurück. Bin mal gespannt, wie du so generell darüber denkst.
Okay. Du hast ja auf jeden Fall auch einen Pazifisten vor dir sitzen, ja? Mit dir an der Bar stehen. Aber es ist so eine Sache, auch mit dem Pazifismus ist es so eine Sache, ne? So wie der, ich weiß es nicht, wie der Atheist im abstürzenden Flugzeug betet und dem Kommunisten auch irgendwann die Villa doch verlockend erscheint mit den Angestellten und sowieso jeder Idealist irgendwann auch käuflich ist, ja? So gibt es auch für jeden Pazifisten Situationen, in der Gewaltanwendung denkbar ist oder sogar geschieht. Die Frage wäre für mich, also um für mich einen Punkt zu definieren, an dem das okay ist oder an dem es eine Rechtfertigung dafür gibt, wozu? Ja? Wozu Gewalt anwenden? Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja? Ich habe auch viel diskutiert, schon in meinem Leben als Teenie und Jugendlicher war ich strammer Pazifist und habe gesagt, das kann gar nicht sein. Also staatlicherseits ist Gewalt gar nicht zu rechtfertigen. Es ist so, ich habe dann natürlich als Pazifist den Kriegsdienst an der Waffe verweigert, ja, und habe auch das meine Verweigerung extra so reingeschrieben, dass ich auch sage, dass ich das gewaltstaatlicherseits für gar nicht zu rechtfertigen halte. So, und dann gibt es dann immer diese Szenarien, die dann früher den Verweigerern immer gerne so gesagt worden sind: Ja, was würdest du denn tun, wenn? Was wäre denn, wenn? Ne? Und es gibt natürlich denkbare Situationen, in denen ich Gewalt anwenden würde und sie auch richtig finden würde. Ne? Die Frage ist immer, wozu wende ich Gewalt an, wenn ich ehrlich bin? Ne? Und ich glaube, einmal aus theologischer Sicht, aber auch so aus vielleicht pazifistisch angehauchter politischer Sicht irgendwie, würde ich sagen, wenn es eine Rechtfertigung gibt für Gewalt, dann ist es der Schutz anderer, die schwächer sind und sich nicht verteidigen können. Und nichts anderes. Ja. Selbstverteidigung, ja klar. Ja, also die finde ich im Affekt in Ordnung. Schwierig wird es, wenn Rache draus wird. Ja, die würde ich auch verurteilen. Aber im Affekt finde ich Selbstverteidigung natürlich in Ordnung. Aber vor allem die Verteidigung von Schwächeren. Und das ist ja auch genau das, wo Kriegseinsätze oder Friedensmissionen, wie sie ja lieber genannt werden.
Alles dann auch Euphemismen.
Ja, genau. Die werden ja so gerechtfertigt. Ne? Das sind Leute, die können sich nicht verteidigen und so und die müssen wir schützen. Die Frage ist, ob das wirklich das Ziel des Ganzen ist oder ob da nicht ganz andere Ideen hinterstecken. Sowas ist ja alles schon mit Kosovo-Krieg, Irak-Krieg, Afghanistan-Krieg, wird ja jedes Mal, wenn es zu einem Einsatz kommt, an dem unter Umständen die Bundeswehr beteiligt ist, wird das staatlicherseits ja immer alles auch politisch durchdiskutiert. Jedes Mal die Argumente sind, glaube ich, ausgetauscht. Du fragst mich ja hier als Theologen, vor allem als politisch interessierten Theologen, und da würde ich auch sagen, wenn ich mal schaue, zum Beispiel in die Bibel, ins Neue Testament oder so, ja, mir mal anhöre, was Jesus so zu dem Thema Gewalt, wie er sich verhält und was er sagt, war es bei ihm zum Beispiel so, dass Gewalt gegen Dinge durchaus drin war. Ja, das ist bei ihm auch.
Okay.
Als Ausdruck einer Haltung sozusagen. Jetzt nicht, um Sachbeschädigung zu begehen, sondern auch in so einer Art Wutausbruch, ne? Die Tempelreinigung, die berühmte zum Beispiel, ne? Wo er die Tische umhaut und die Händler aus dem Tempel jagt oder so. Ne? Aber das ist der gleiche Mann, der sagt, wenn dich jemand schlägt, halt die andere Wange hin. Ne? Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, dann geht's mit dir zu gehen oder mit ihm zu gehen, dann geht zwei. Ne? Was ja auch einen sehr interessanten Hintergrund hat, weil da geht es ja nicht darum, sich klein zu machen und sich wegzuducken und immer einzustecken und immer Prügel zu kassieren, sondern es geht ja darum, die Gewalt des anderen zu entlarven, statt selber zurückzuschlagen, was immer in einer Gewaltspirale endet und was immer mit Gewaltspiralen enden, dann immer mit Blutvergießen. So, es sei denn, irgendjemand greift ein, dann wiederum, ne? So. Aber das ist, diese andere Wange hinhalten ist ja, wenn mich einer schlägt und ich schlag zurück, haben wir einmal ausgetauscht. Wenn mich einer schlägt und ich halte die andere Wange hin und andere sehen das, dann sagen die ja auch, der geschlagen hat, ist im Unrecht. So, ne? Also, das ist, man entlarvt, dass Gewalt falsch ist. Und das finde ich, das finde ich, ist ein richtiger Move. Das ist allerdings vielleicht im Alltagsleben durchaus anwendbar, wenn mir Gewalt geschieht, vielleicht gar nicht mal, weil mich jemand verprügelt, sondern auch seelische Gewalt, verbale Gewalt oder sowas, ja, dass ich dann statt zurückzufeuern und mich zu verteidigen oder mit gleichen Mitteln oder noch mal ein bisschen heftiger, ne, so, zurückzuhauen, dann das entlarve, wie Unrecht der andere hat, weil er Gewalt anwendet. Wie das dann staatlich, politisch mit einer Armee und mit Friedensmissionen und Kriegseinsätzen und dergleichen zu machen ist, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Da ist dann der Politiker hier mehr gefragt.
In den Diskussionen, die ich dann immer habe mit den Schulklassen und wenn diese radikal-pazifistische Variante kommt, dann stelle ich immer die Gegenfrage, ist eigentlich nicht zulässig, aber schon die Gegenfrage ein Stück weit, dass ich sage, was wäre denn gewesen, wenn wir im Zweiten Weltkrieg den Punkt gehabt hätten, dass alle gesagt hätten, nee, pass auf, also eine Intervention, das ist nicht in Ordnung. Lass den Hitler da mal machen, der wird irgendwann mal aufhören und wir werden da mal die zwei Meilen mit ihm gehen, ne, und dann wird er schon merken, dass er voll daneben ist. Da ist halt für mich immer dieses Beispiel, da wissen auch nicht viele was zu sagen, weil ja, klar, also hätte es diese militärische Intervention nicht gegeben, hätte er immer so weitergemacht. Und wer weiß, in welcher Welt wir jetzt lebten, wenn das so weit gekommen wäre. Dann komme ich aber immer auch natürlich gleichzeitig auch sehr kritisch an den Punkt, wann ist eigentlich der richtige Moment zu intervenieren? Du hast gerade den Unterschied gemacht, privat und jetzt mal zwischenstaatlich. Also wann ist zwischenstaatlich der Moment zu intervenieren? Wann hört es auf, quasi auf friedlichem Wege gut zu sein? Und hast du gerade auch gesagt, sind die Absichten, die Ziele hinter der Intervention immer die, von denen wir ausgehen. Also Irakkrieg, du hast es gerade genannt, 2003, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, bringt Amerika die Welt dazu, in den Irak einzumarschieren. So, und da war eben nicht die Absicht, irgendwelchen Völkern, Menschen oder wie auch immer zu helfen. Da gab es ganz andere Absichten. Und da wird es halt krumm. Und wer bestimmt das? Und kann man das überhaupt nach Handbuch bestimmen, wann ist es richtig, wann ist es falsch. Und ich gebe dir recht, dass sich das immer hochschaukelt. Also jede Intervention hat eine Gegenreaktion und auch die Intervention im Zweiten Weltkrieg hat ja letzten Endes auch zu weiterer Gewalt geführt bis heute. Also der Kalte Krieg, Afghanistan, Kriege bis heute in die Ukraine sind ja alles Folgewehen des Ganzen, beziehungsweise ist der Zweite Weltkrieg ja auch nicht der Ursprung, sondern es geht dann auch wieder zurück. Das heißt, Gewalt erzeugt immer Gegengewalt. Weshalb ich für mich zu der Frage komme, auch wieder an den Theologen, kann es überhaupt eine friedliche Welt geben? Oder ist der Mensch dafür gar nicht geschaffen, weil er es gar nicht schafft, die Rechte und die Linke hinzuhalten, beziehungsweise Maß zu halten? Oder ist das Böse auch nicht zu groß dafür? Mhm.
Ja, ist natürlich gemein, die Hitlerkarte zu ziehen. Jetzt könnte man noch die Nahostkarte ziehen, wo es ja auch einfach seit Jahrtausenden einfach keinen, immer den Gewaltaustausch gibt, um dieses sogenannte gelobte Land. Also ob es eine friedliche Welt geben kann, das ist für mich eine zu absolute Frage, ehrlich gesagt. die Frage muss immer sein, kann es eine friedlichere Welt geben? So.
Ja.
So, und da glaube ich definitiv dran, es kann eine friedlichere Welt geben. Und wir alle können sie gestalten, indem wir anfangen, so mal auf den Gegenschlag zu verzichten. Und das sage ich nicht in Richtung von Opfern. Ja? So. Also es ist auf der einen Seite den also Opfern muss beigestanden werden, da kann man nicht noch sagen, ja, aber jetzt darfst du aber nicht jetzt böse sein und nicht an Rache denken oder so, ne? Weil sonst wird die Welt ja noch unfriedlicher. Sondern man muss dann schon auch den Täter in die Speichen fahren. Ganz klar, ne? So. Wie man das macht, ist die Frage. Und im Alltag, glaube ich, ist es schon so, wenn man sich das zum Prinzip macht und sagt, wenn ich merke, an mir wird Gewalt ausgeübt und ich bin nicht in einer total desaströsen Situation, sondern ich merke, ich bin trotzdem noch Herr meiner Sinne und meiner, ne, und meiner Entscheidungen. Und ich überlege, von dem Affekt zurückzuhauen, zurückzutreten und auch von der Überlegung der Rache und überlege, wie könnte ich denn trotzdem, ohne mich wegzuduckmäusern und mich zu verstecken und in meinem Loch zu verkriechen und dann zum Opfer gestempelt zu werden, wie könnte ich denn aus dieser Situation für eine friedlichere Welt nutzen? Ne? Nein, den Weltfrieden, den wird keiner von uns hier erleben und den wird die Menschheit nicht erleben. So, der erste Faustkeil war ganz schnell, ne, wurde ganz schnell vom Werkzeug zur Waffe und das wissen wir alle und das wird auch immer so sein. Die Frage ist, wie schlimm muss die Welt sein, dass wir anfangen, im Kleinen sie etwas friedlicher zu machen. Und klar, als Hitler Polen überfallen hat, da war das Kind aber sowas von tief im Brunnen gefallen. Das konntest du nicht mehr gewaltfrei lösen. Das war nicht,
ja, jahrelang, das war nicht zu machen. Versucht hat. Ne?
Ja,
lass ihn sich mal austoben, der wird schon mal aufhören. Da irgendwann.
Und die Alliierten konnten wahrscheinlich auch vorher nicht wahnsinnig viel tun. Aber unser Volk, das deutsche Volk, hätte was tun können, wenn sie diese Hassrede und diese Ideologie nicht an sich rangelassen hätten. Und das wäre das, was Hitler im Keim gestoppt hätte. Und das ist was, wo jeder von uns zu beitragen kann. Wenn einmal die Bomben fliegen und die Granaten und die Schützengräben ausgehoben werden, dann wirst du nicht mehr gewaltfrei aus der Geschichte kommen. Aber wir können jeder dazu beitragen, jeder da, wo wir sind, in dem Land, in dem wir leben und in der Situation, in der wir sind, dass es nie zu Schützengräben kommt. Einen kleinen Beitrag können wir leisten.
Markus, was soll ich dazu sagen? Das ist ein versöhnliches Wort kurz vor unserem ersten Bier hier an der Theke heute Abend. Da steht's, Markus. Friedensangebot. Lass uns
ein Friedensbierchen heute.
Lass uns ein Friedensbierchen trinken, Markus.
Sehr gerne.
Prost.
Zum Wohl.
7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.
Ich muss ja bei dem Thema, also ich fürchte, Kriegsdienstverweigerung muss man wahrscheinlich in den Shownotes erklären, weil die jüngeren Menschen kennen das gar nicht mehr. Und auch nicht die Zeit, als, ich weiß nicht, wird bei dir ja ähnlich gewesen sein, als man diese Begründung, warum man nicht zum Bundeswehr wollte, das muss man früher begründen, liebe Hörerinnen und Hörer, muss man früher begründen und dann mindestens, was waren es, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Seiten schreiben. Das wurde damals auf 3,5 Zoll Diskette weitergegeben von Zivildienstleistungen zu Zivildienstleistenden.
Ja.
Ein bisschen individualisieren. Dann kamen trotzdem noch diese Fragen, die du auch gerade angedeutet hast. Ihre Mutter oder ihre Großmutter wird vom russischen Soldaten vergewaltigt oder soll vergewaltigt werden. Was würden sie tun? Zuschauen oder ihre Mutter verteidigen?
Genau. Und das ist halt sowas von nicht zu vergleichen mit Kriegsdienst in der Bundeswehr, ob ich meine Mutter verteidigen würde gegen einen Vergewaltiger.
Das sind genau also, bei den Punkten, die du hattest.
Ja.
Genau. Also dieser Affekt, dieses so. Und damals haben wir immer gewitzelt und auf die Tische in der Schule geschrieben: Fighting for peace is like fucking for virginity.
Das
fanden wir immer sehr, sehr originell.
Ja. Wir haben immer nur geschrieben, fuck the duck before the duck you fuck.
Darüber muss ich nachdenken.
Ja, es ist ein hochphilosophisches Niveau.